Ja, ich bin gerade schon vorgestellt worden und ich habe gerade nochmal nachgedacht, meine Kontakte hier nach Ehringshausen, die sind wirklich schon sehr alt. Gerade sprach ich mit Christoph Diehl, das ist bestimmt schon 30 Jahre her, dass wir uns gesehen haben zum letzten Mal. Damals war ich Sportsekretär im CVM Westbund und also diese Kontakte, die ich in erster Linie mit Ehringshausen hatte, die gehen wirklich schon so lange zurück. Und ich freue mich, dass ich heute Morgen wieder bei Ihnen sein darf. Ich wohne in Siegen und bin heute Morgen mit meiner Frau zusammen gerne zu Ihnen gekommen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Herr, wir bitten dich jetzt um deine Gegenwart, dass du zu uns kommst, dass wir deine Gegenwart spüren, dass wir mit dem Wort, das wir heute Morgen hören, auch hinausgehen können in unseren Alltag, in unsere Welt. Und dass du auf diesen Wegen ganz einfach bei uns bist. Dazu rüste du dein Wort heute Morgen auch aus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, den großen Kirchen in unserem Land, der evangelischen und katholischen Kirche, steht das Wasser bis zum Hals. Die katholische Kirche erleidet gerade zur Zeit eine Riesenaustrittswelle. Grund sind wohl ihre autoritären Strukturen und vor allem der gigantische Missbrauch, der sexuelle Missbrauch von Priestern, der jahrzehntelang vertuscht wurde. Und nun belegt eine aktuelle Studie, dass auch in der evangelischen Kirche seit dem Jahre 1946 in der evangelischen Kirche und Diakonie mehr als 9000 Minderjährige sexuell missbraucht wurden. Addieren wir die ohnehin vorhandene religiöse Gleichgültigkeit dann noch hinzu, wird schnell klar, für die Kirchen stehen die Zeichen auf Sturm. Man sollte sich Sorgen machen. Auf jeden Fall Grund genug, sich auf die eigenen Wurzeln zu besinnen. Was sind eigentlich unsere Fundamente? Wo kommen wir her? Wie ist der Glaube nach Europa gekommen? Waren die Menschen vor 2000 Jahren, als das alles hier anfing in Europa, für religiöse Neuorientierung offener als heute? Gab es vielleicht Rückenwind, wo man heute eher auf Gegenwind stößt? Mit solchen Fragen, liebe Gemeinde, darf man gerne die Apostelgeschichte lesen. Die lateinische Übersetzung des Neuen Testamentes, in der lateinischen Übersetzung des Neuen Testamentes heißt die Apostelgeschichte auch Acta. Das bedeutet so viel wie Protokolle, Tagesberichte. Und in der Tat, in der Apostelgeschichte wird berichtet und erzählt, fast protokollhaft, wie die Sache Jesu nach seiner Himmelfahrt weiterging. Und für die heutige Predigt habe ich einen Text aus der Apostelgeschichte ausgesucht. Und wenn ich nun daraus vorlese, dann haben Sie bitte im Hinterkopf, dass Paulus und Silas gerade europäischen Boden betreten haben. Wie war der Empfang? Ich lese Apostelgeschichte 16, die Verse 23 bis 26. Nachdem man sie, also Klammer auf, Paulus und Silas, hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße auf den Block. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas, und das war auch der Bezug zu dem Psalm, den wir gerade gehört haben, um Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten. denn er meinte, die Gefangenen waren entflohen. Petrus aber rief laut, tu dir nichts an, denn wir, Paulus aber rief laut, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du, jetzt müssen du, hören Sie, und dein Haus selig werden. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und in derselben Nacht nahm er sie zu sich und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und all die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Liebe Gemeinde, das ist eine ganz erstaunliche Geschichte, die wir gerade gehört haben. Klar, bei besonderen Anlässen singt man auch bei uns Lieder, zum Beispiel eine Nationalhymne. Oder an hohen kirchlichen Festtagen singt man auch Kirchenlieder. Aber hier ist ja nichts feierlich. Ja? Wir befinden uns in einem Gefängnis. Kein Ort, ich sag's mal so, kein Ort kultureller Selbstverwirklichung. Bei der Auslegung möchte ich aus drei Blickwinkeln auf diesen Text schauen. Denn, dick geschrieben, Doppelpunkt. Denn wenn zwei Inhaftierte mitten in der Nacht im Gefängnis, nachdem sie übel verprügelt wurden, lauthals Lieder singen, dann lässt das aufmerken. Wenn fast zur gleichen Zeit ein Erdbeben die Türen aushängt und die Fußfesseln aus der Wand reißt, und die Gefangenen nicht abhauen, dann ist das seltsam. Und wenn schließlich in derselben Nacht im Gefängnis ein Fest gefeiert wird, dann ist das außergewöhnlich. Darum soll auch ein dreifaches Staunen uns alle durch die Predigt begleiten. Erstes Erstaunen. Zwei Gefangene singen. Also das war der Punkt mit der Aufmerksamkeit. Ja, aufmerken. Wie kam Paulus und Silas überhaupt ins Gefängnis? Also damit man jetzt diese Szene richtig einordnen kann im Gefängnis, möchte ich einen kurz berichten, was da vorher passiert ist. Ja? Bei seiner zweiten Missionsreise in den Jahren 49-50 nach Christus hatte Paulus mit seinen Begleitern in Philippi, damals eine Stadt der römischen Provinz Makedonien, seine erste Gemeinde auf europäischen Boden gegründet. Bei dieser zweiten Missionsreise. Er kam von Troas, das ist die römische Provinz Mysien, von Troas aus über das Ägäische Meer, also die andere Seite. Auf der anderen Seite. Paulus hatte bei seinen Missionsreisen stets das für seine Zeit einzigartige römische Wegenetz genutzt. Und das klingt hier auch in unserer Geschichte an. Die Aufzählung der einzelnen Orte in der Apostelgeschichte will aber nicht nur als Wegebeschreibung verstanden werden. Ja? Wir sollten mithören, die Topographie dient der Theologie. Das sollen wir hören, der christliche Glaube ist in Europa angekommen. Das soll deutlich werden. Und die erste Person, die sich dort taufen ließ, also Europas erster Christ, war eine Christin, nämlich die Lydia. Ja? Die handelte mit Purpur und kam aus Phönizien. Das war nun die andere Seite des Mittelmeeres. Ja? Syrien, das war Phönizien. Die Phönizier waren Händler. Wo sie sich aufhielten, gab es Handel und Wandel. Philippi war so eine Stadt des Handels und des Wandelns und das machte sie reich. Ja, das muss man, also diesen Hintergrund muss man im Kopf haben, wenn man den Text richtig einordnen will. Und das Evangelium, das nun dort ankam, geriet sehr schnell im Konflikt, ich sag's mal so, mit Big Money. Ja? Die Apostelgeschichte erzählt das, wie aus der beschaulichen Steueroase Philippi im Handumdrehen ein Pulverfass wurde. Denn die Philipper, die waren mit Nachdruck, und das sollten wir jetzt wortwörtlich nehmen, mit Nachdruck, ja, da wurde Druck ausgeübt, der Meinung, dass in monetären Angelegenheiten Nutzen grundsätzlich vor Glauben geht. Nutzen grundsätzlich vor Glauben geht. Anders gesagt, Religion hatte in erster Linie dem Geschäft zu dienen. Und dieses Geschäftsmodell ist uralt. Am Ende lässt sich Nutzen und Glauben kaum noch auseinanderhalten. Heute kann man Ähnliches vielleicht in Lourdes beobachten, in diesem Pyrenäenort. Und ich will mich da gar nicht drüber lustig machen. Da gibt es sicher echte Frömmigkeit. Andererseits, der ganze Ort, wenn Sie schon mal da gewesen sind, der ganze Ort lebt von der Maria. Und das sicherlich nicht schlecht. Die Gastronomie vor Ort ist fast immer ausgebucht. Es gibt jede Menge Andenkenläden. Sie verkaufen Marienfiguren aus Kunststoff. Und dieser Kunststofffigur, wie praktisch, kann man den Kopf abschrauben und dann in der Grotte das heilsame Wasser einfüllen. Also ich will mich darüber gar nicht lustig machen. Aber ohne Maria kein Lourdes. Und wenigstens nicht so, wie wir es kennen. Und die Apostelgeschichte erzählt nun in diesem Vorspann zu der Gefängniserzählung, wie Paulus in Philippi eine Sklavin von ihrem Wahrsagegeist, so heißt es da, Wahrsagegeist, befreit. Und damit hat Paulus eine Grenze überschritten. Ja? Denn die Sklavin hatte ihrem Besitzer mit ihrer Begabung viel Geld eingebracht. Dass hier ein Wirtschaftszweig wegbrach, wollten die Leute in Philippi nicht akzeptieren. Da war schnell Schluss mit lustig. Paulus ging es um Freiheit, den Philippern ging es ums Geld. Bei derartigen Konflikten verabschiedet sich auch ganz schnell die Toleranz. Ja? Es gab einen Riesenauflauf, und die Philipper, das reimt sich gut, ist ein Stabrein, die Philipper flippten aus. Die beiden Männer wurden zur römischen Justizverwaltung gezerrt, nackt ausgezogen, kann man so nachlesen, verprügelt und in den Knast geschickt. Das war natürlich eine hochsymbolische Nacktheit, ja? Die Zivilgesellschaft hatte ihr Urteil gesprochen, in euren Taschen, Paulus und Silas, können wir nichts finden. Das war die Nacktheit, ja? Paulus und Silas bekamen das sehr unmittelbar zu spüren. Zyniker würden hier anmerken, das war echt authentisch. Echt authentisch. Die konnten sich dem Gewaltpotenzial dieser Geschichte, dieser Ereignisse gar nicht entziehen. Was uns heute als Hörer einer Predigt erzählt wird, haben die hautnah erdulden müssen. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und für die beiden war die Gefängniszelle zunächst einmal ganz konkret Endstation Mission. Die wollten ja missionieren und saßen nun auf einmal im Knast. Ende ungewiss. Gewiss war nur dieses Drecksloch. Von den Wänden lief das Wasser. Und jetzt frage ich mich einfach so, wie ticken Menschen, die solchen Verhältnissen ausgesetzt sind? Ich weiß nicht, was Sie in so einer Situation getan hätten. Ich weiß auch nicht, wie ich reagiert hätte. Aber was nun berichtet wird, lässt wirklich aufmerken. Das war ja auch mein Punkt gewesen, Punkt 1, das erste Erstaunen, aufmerken. Das war ja mein Stichwort. Wie könnte denn die Geschichte weitergehen? etwa so. Um Mitternacht aber schimpften Paulus und Silas so laut, dass es die anderen Gefangenen hören konnten. Eine solche oder ähnliche Reaktion würde sich doch im Rahmen des Erwartbaren bewegen, oder? Aber genau davon ist nicht die Rede. Ist nicht die Rede. Die beiden haben auch nicht den Verstand verloren, sondern sie singen. Dass ausgerechnet im Gefängnis um Mitternacht Loblieder angestimmt werden, lässt mich aufhorchen, macht mich neugierig. Wie ist das möglich? Wie kann das zugehen? Lärm ist doch hier kein Mittel, um über die Runden zu kommen. Der Ärger könnte schnell noch größer werden. Aber so verhalten die beiden sich gerade nicht. Statt Ruhe zu geben, singen sie Loblieder. So heißt es in unserem Text. Und das darf man sich merken. In unserer Geschichte hinterlässt das Geld keine Segensspur. Von wegen pecunia non olet, Geld stinkt nicht. Hier stinkt einiges, ja, ganz gewaltig. Und das liebe Geld sorgt für Aufruhr und Chaos. Das muss mitschwingen bei uns, Aufruhr und Chaos. Was hier Halt aufrichtet, erleuchtet, Heil macht, und das ist erstaunlich genug, ist der Gesang. Ist der Gesang. Man sagt ja bisweilen, Singen verbindet. In unserer Geschichte verbindet dieser Gesang unmittelbar mit Gott. Die Sänger haben praktisch eine Standleitung in den Himmel geschaltet, wenn ich es mal so sagen darf. Ganz offensichtlich hat Singen hier noch einmal eine ganz andere Kraft als das gesprochene Wort. Ich will das Wort nicht klein machen, aber hier hat das Singen noch einmal eine ganz andere Kraft. Hier sollen wir lernen, wo solche Lieder gesungen werden, ist Gott ganz nah. Und ja, wir singen nicht nur für Gott, wir singen auch für uns selber. Hier geht es nicht um Ästhetik, hier geht es um Funktion. Ob sie schön gesungen haben, keine Ahnung. Was sie gesungen haben, wird nicht erwähnt. Aber wem sie ein Lied gesungen haben, das wird ausdrücklich gesagt, nämlich Gott. Nicht, dass sie sich im Knast wohlgefühlt hätten, gewiss nicht. Aber sie haben auf ihren Missionsreisen immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Gott eingreift. Sie mussten lernen, Wege werden versperrt, andere Wege tun sich auf. Also Wege werden versperrt, andere Wege tun sich auf. Solche Gewissheiten, liebe Gemeinde, lässt auch im Gefängnis hoffen. Darum Gesang, ja, aber vielleicht auch unter Tränen. Denn da wird vorher von erzählt, mit schmerzhaft gespreizten Beinen im Holzbock eingespannt. Ja? Die Bibel kennt auch Geschichten, wo Menschen in ähnlicher Lage Gott ihr Leid geklagt haben. Wäre nicht verwunderlich. Ohne Choräle. Nicht umsonst gehen Gefängnisstufen in der Regel nach unten. Ja? Dort angekommen betritt man nicht den Rasen seiner Seele, sondern man ist im Keller, man ist unten. Wir sollten diese Geschichte nicht umschreiben nach dem Motto, ein Christ singt mit Vorliebe dann Loblieder, wenn es ihm schlecht geht. Ganz bestimmt nicht. Aber die beiden, die haben das gekonnt. Die haben das gekonnt. Und wir heute in Eringshausen, wir dürfen hören, wer mit diesem Herrn lebt, ihm Tiefen und Höhen seines Lebens überlässt, der darf mit Veränderung rechnen. Vertrau auf Gott, damit er es wohl machen kann. Wohl machen kann. Gerade dann, wenn guter Rat teuer ist, wenn wir unser Pulver verschossen haben, ja, wenn wir vielleicht am wenigsten erwarten, in hoffnungslosen Situationen. Zweites Erstaunen: Die Türen stehen offen doch keine Haut ab. Das meine ich, wäre seltsam. Die Türen stehen offen, doch keine Haut ab. Ein Erdbeben, das ist mein zweiter Blickwinkel auf den Text, ein Erdbeben lässt die Wände erzittern, sodass die Fesseln aus der Verankerung gerissen werden und die Türen aufgehen, doch keiner flieht. Das wäre doch die Chance gewesen, Freiheit für alle, es lebe die nach oben offene Richterskala. Wunderschön, ja? Aber wieder hat Gott einen anderen Fahrplan. Wieder hat Gott einen anderen Fahrplan. Denn der Oberaufseher, eigentlich doch die ideale Projektionsfigur für alles Böse in dieser Nacht, der ist ja auch noch da. Das war ein pflichtbewusster Beamter. Ordnung und Sicherheit, das waren die Säulen seines Berufsbildes. Und diese Säulen wackeln. Wörtlich, sie wackeln. Als ihn in jener Nacht das Beben aus dem Bett warf, ahnte er Schlimmes. Er haftete nämlich mit seinem Leben dafür, dass die Gefangenen sich im Knast befinden. Ja? Schon sieht er vor seinen inneren Augen die Häftlinge unter dem Schutz der Dunkelheit den Abgang machen. Ich bin da mal weg. Das ist das Stichwort. Und da ihm keine Hundestaffeln, Hubschrauber oder wenigstens Suchscheinwerfer zur Verfügung standen, war ihm klar, was er im Gefängnis vorfinden würde, nämlich leere Zellen. Da tröstete ihn der Gedanke, dass ein Erdbeben kein Dienstvergehen ist, wenig, ja. Das würde auch niemanden interessieren. Bei Häftlingen fort war er dran. Das ist der Zusammenhang. Er wird seinen Job verlieren, seine Wohnung, die Familie wird er nicht mehr ernähren können, sozialer Abstieg, Obdachlosigkeit, Prestigeverlust werden folgen. Wie eine dunkle Wand baut sich die Zukunft vor ihm auf. Und das wird ja eigentlich auch beschrieben in unserer, ne? Er, bei den Zellen angekommen, zieht er seine Dienstwaffe. Was ihm bleibt, ist Selbsttötung. Das hat er vorgehabt. Doch da hört er den Ruf, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Er erkennt in der Dunkelheit die Stimme des Paulus, da lässt er sich eine Fackel bringen und er erzeugt sich davon, was er nicht fassen kann, alle sind noch da. Ja? Und das ist mein drittes Erstaunen. Im Gefängnis wird ein Fest gefeiert. Das kann man doch auch als außergewöhnlich bezeichnen. Im Gefängnis wird ein Fest gefeiert. In der Tat ist das ja eine ganz außergewöhnliche Frage, wenigstens in dem Kontext, in dem wir uns befinden. Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Das ist die erste Frage, die er stellt, die uns hier, von der der Text berichtet. Ja? Der Mann erkennt, dass sein bisheriges Leben zwar in geordneten Bahnen verlief, aber dass ihm gleichzeitig etwas fehlte. Er ist erleichtert, dass seine Karriere gerettet ist, weil kein Häftling geflohen ist. Doch er erkennt zusätzlich, Überleben ist nicht Leben. Karriere, Beruf, angenehmes Leben können doch nicht alles sein. Er erkennt, dass die Gefangenen, die für so viel Unruhe in der Stadt gesorgt haben, eine Botschaft haben, die sein bisheriges Leben auf den Kopf stellt. Kann die Seele an solchen Orten zur Ruhe kommen? Ein Erdbeben und der Aufseher steht gewissermaßen im Epizentrum. Da wäre doch eigentlich Hektik angesagt, oder? Aber unsere Geschichte geht anders weiter. Seine Frage nach dem rechten Tun wird sofort beantwortet. Sie aber sprachen, glaube denn an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Liebe Gemeinde, einfache, schlichte Sätze, aber von ungeheurer Tragweite. Für den Gefängnisaufseher und für uns. Denn, Doppelpunkt, so hat Kirche in Europa angefangen. Hier entsteht vor unseren Augen im Knast die erste Gemeinde. Sein ganzes Haus ließ sich taufen. Das sollen wir mithören. Dieses Haus ist die Keimzelle unserer Kirche. Apostelgeschichte 16 schreibt europäische Kirchengeschichte. Setzt das bitte in Beziehung zu dem Problem, die Kirche und Gemeinde heute haben. Macht das bitte. Im Rückblick auf den Brexit sprach man vom Erdbeben in der europäischen Gemeinschaft. Und in der Tat bestand und besteht bis auf den Tag ja die Gefahr, dass auseinanderfliegt, was mühsam zusammengefügt wurde. Aber das Erdbeben von Philippi hatte Integrationskraft, weil Gott am Werke war. Der Autor der Apostelgeschichte hat dies sicher so verstanden. Nach Aufruhr und Beben wird getauft. Das ist doch der Hammer. Nach Aufruhr und Beben wird getauft. So entsteht Gemeinde, also Kirche. In einfachen Hauptsätzen macht die Apostelgeschichte weiter. Paulus erzählt von Jesus. Und danach lässt sich der Gefängnisdirektor mit seiner gesamten Familie taufen. Und dann wird ausgelassen gefeiert im Knast. Im Knast. Und nicht nur dort, sondern auch im Himmel. Davon bin ich überzeugt. Heißt es doch in der Schrift, im Himmel wird Freude sein über einen Sünder, der umkehrt, mehr als über 99 Gerechte, die der Umkehr nicht bedürfen. Was sich damals in der Stadt ereignet hat, ich interpretiere das einmal so, war nicht dem Zufall geschuldet. Und das Sonderbare und Unbegreifliche dieser Geschichte, die Bestrafung und die Inhaftierung von Paulus und Silas, ihr Lobgesang mitten in der Nacht, das Erdbeben und die Anwesenheit aller Gefangener trotz einer Nacht der offenen Tür, das lässt sich auf einmal verstehen als Gottes Eingreifen in unsere Welt. So kann Gemeinde entstehen. So kann Gemeinde entstehen. Und am Ende wird deutlich, aus sonderbar wird wunderbar. Aus sonderbar wird wunderbar. Denn wo Gott handelt, bekommt Sinn, was auf den ersten Blick wenig Sinn macht. Gottes Handeln ist stets auf Rettung angelegt. Das macht die Erzählung im Blick auf den Gefängniswärter, ausgerechnet auf den, deutlich. Um Menschen zu retten, scheut Gott weder Mühe noch Aufwand. Ja, er schickt sogar seine Jünger ins Gefängnis, damit sich der Gefängnisaufseher bekehren kann. Das ist unsere Geschichte. So hat Kirche angefangen. Dass Gott auf solche Weise Gemeinden entstehen lässt, sollte uns doch gelassener machen. Auch uns und auch unsere Kirchen. Im Blick auf meine Eingangsfrage, dass uns das Wasser bis zum Hals steht, das mag ja stimmen. Aber wir haben doch noch andere Fundamente. Wir haben doch noch andere Gewissheiten. Und davon zeugte diese Geschichte. Großartig. Darum dürfen wir solche Anfänge nicht vergessen, ihr Lieben. Man sollte sie sich wieder vor Augen halten, ja, in Augenblicken der Kritik und wenn der Wind entgegenbläst. Inzwischen gibt es in Europa orthodoxe, katholische, evangelische, pfingstlerische und freikirchliche Gemeinden. Aber mit dem Erdbeben hat es angefangen. Darum vergesst nicht die Größe des kleinen Anfangs. Was Paulus kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg im Grunde auf ähnlichen Acker wie in Philippi gedichtet hast, gilt. Auf, gib deinem Schmerzen, bei deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was dein Herz betrübt und traurig macht. bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Amen.